Ich habe mich im Urlaub sehr viel mit Spurgeon beschäftigt und zwei Aussagen von ihm, eine auf die werde ich dann noch zu sprechen kommen, haben mich dabei angesprochen. Und die andere Aussage war die, man sollte eigentlich bei einer Predigt sich so intensiv vorbereiten, dass man ganz viel Stoff hat und dann während der Predigt soll man praktisch daraus nehmen und sagen, so dass man dann sich die Zeit auch verkürzen kann, auch einteilen kann. Und das will ich jetzt versuchen. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 5 bis 10. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Das ist eine Botschaft, die uns von dem Gott gesagt wird, der diese Welt geschaffen hat, in der so viel Finsternis ist. Bei Gott ist nur Licht. Das ist keine Erkenntnis, zu der wir kommen aufgrund unserer Überlegungen. Und es ist erst recht nicht das Resultat unserer Erfahrungen. Wir meinen vielleicht, heute durchschauen wir die Sache. Heute müssen wir daran zweifeln, dass bei Gott nur Licht und keinerlei Finsternis, keinerlei Unklar, nichts Ungereimtes ist. Nein, auch den Jüngern damals und auch dem Johannes entsprach das nicht ihren Erfahrungen. Sie mussten miterleben, wie der Mann, dem sie nachgefolgt waren, von dem sie erkannt hatten, dass er der von Gott Gesandte ist, wie der Mann, der nur allen Gutes tat, gefoltert, verlacht, geächtet und schließlich hingerichtet wurde. Und wie dieser Mann am Ende noch mit sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, es war nicht die Erfahrung der Sünder, es war nicht die Erfahrung der Jünger, dass bei Gott keinerlei Finsternis ist. Es ist einfach die Botschaft, die Realität, die uns übermittelt wird. Es ist so. Und wenn wir das so sehen, dann darf es für uns ein großer Trost sein, zu wissen, dass bei aller Finsternis, bei aller Not, in der wir leben, bei Gott nur Licht ist und bei Gott alles in Ordnung ist. Auch dann, wenn wir, wie es vorhin so lebensnah formuliert wurde, auf Gott sauer sind. Und auch dann, wenn wir die Prüfung anschließend nicht bestehen, bei Gott ist Licht. Eine zweite Aussage, die hier gemacht wird, ist genauso unverständlich. Gott sucht Gemeinschaft mit uns Menschen, mit dir und mir. Und er möchte auch Gemeinschaft unter den Menschen. Aber so einfach ist das nicht, denn er ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Um es trotzdem zu ermöglichen, trotz unserer Ich-Bezogenheit, trotz der Sünde in unserem Leben, sandte er Jesus, seinen Sohn, der dieses Hindernis wegräumte und nun den Weg freimachte. Jesus Christus, der als das Licht in diese Welt kam, starb für unsere Sünde. Und wenn wir in diesem Wissen leben, wenn wir Jesus Christus als das Licht, als unseren Herrn anerkennen und ihm folgen, dann wandeln wir in Licht und dann haben wir Gemeinschaft mit Gott und auch Gemeinschaft untereinander. Und es ist eine Gemeinschaft in Jesus Christus. Ich werde dem anderen zum Bruder, weil Gott an mir gehandelt hat und Gott in gleicher Weise an dem anderen gehandelt hat. Und der andere wird mir zum Bruder beziehungsweise zur Schwester, weil er auf gleiche Weise wie ich mit Gott versöhnt ist. Auf Jesus Christus beruht unsere Gemeinschaft. Sie verbindet uns miteinander über Jesus Christus. Das ist anders als in der sogenannten seelischen Gemeinschaft, wo wir den Kontakt, den direkten Kontakt zum Nächsten suchen. Der Nächste ist für uns interessant, weil wir ihn an uns binden wollen. Und in dieser Weise können wir sehr viel für den anderen tun und ganz große Opfer bringen, solange wir die Hoffnung haben, dass der andere zu uns steht, dass der andere die gleichen Auffassungen hat wie ich, dass er auf derselben Welle fromm ist wie ich. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kann seelische Liebe sehr oft umkippen in Verachtung, in Verleumdung, wie Bonhoeffer sagt, und sogar in Hass. Unsere Gemeinschaft, die uns Gott schenkt und an der wir teilhaben sollen und dürfen, das ist die geistige Gemeinschaft, die uns in der geistigen Liebe in Jesus Christus verbindet. Oft tut es uns leid, dass wir den Eindruck haben, oder wenn wir den Eindruck haben, Gemeinschaft ist verloren gegangen. Es tut uns leid, weil wir diese Gemeinschaft nicht mehr genießen können. Und es tut uns leid, weil wir uns Sorge machen, denn die Welt soll uns ja daran erkennen, dass wir einander lieb haben. Aber oft ist es gar nicht die geistliche Gemeinschaft, die in Gefahr steht, sondern eben solche seelische Gemeinschaft, die wir verlieren. Das muss nicht schädlich sein, das kann auch ein Nutzen sein. Aber auch die geistliche Gemeinschaft ist in Gefahr. Auch dort gibt es Probleme und Schwierigkeiten. Und ich denke, es ist nicht umsonst, dass in diesen Versen, die Johannes, wie er in den Versen vorher sagt, geschrieben hat, damit wir untereinander Gemeinschaft haben, zweimal davon die Rede ist, dass wir Sünder sind. Und wer meint, ohne Sünde zu sein, der betrügt sich selbst und tut nicht, ist nicht in der Wahrheit. Und jetzt komme ich zu dem anderen Wort von Spörtchen, das ich in diesen Tagen gelesen habe. Dort heißt es, ihr müsst aller Eigenliebe entsagen. Es muss euch einerlei sein, was andere über euch reden. Die Hauptsache, deren Verhältnis zu Gott ist in Ordnung. Ich habe es bisher immer so gesehen. Es ist gut, wenn es mir nicht viel ausmacht, was andere über mich sagen. Die Hauptsache, mein Verhältnis zu Gott ist in Ordnung. Und dieses Wort von Spörtchen macht eigentlich klar, dass hinter dieser Haltung, die Hauptsache, mein Verhältnis zu Gott ist in Ordnung, sich sehr viel Eigenliebe verbergen kann. Einmal schon deshalb, weil ich damit zum Ausdruck bringe, die Hauptsache, mein Verhältnis ist in Ordnung, das Verhältnis der anderen zu Gott ist ja nicht ganz so wichtig. Aber auch hier gilt, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Und die zweite Auffassung, die letztlich dahinter steht, ist die, wenn ich unter Gebet und mit aufrichtigem Suchen zu einer Erkenntnis, zu einer Auffassung gekommen bin, dann muss der, der diese Auffassung nicht mit mir teilt, irgendwie ein nicht geordnetes Verhältnis zu Gott haben. Da muss doch bei dem etwas nicht in Ordnung sein. Und bei dem Überlegen, wie komme ich eigentlich dazu, zu meinen, dass zu dem Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, in aufrichtigen und unter Gebet, in aufrichtigen Suchen unter Gebet, wie ist es möglich, dass andere nicht zu dieser Auffassung kommen und trotzdem mit Gott in Ordnung sind? Und da stieß ich eben auf dieses Wort, wer da glaubt, ohne Sünde zu sein, der belügt sich selbst. Wir würden alle nicht behaupten, dass wir ohne Sünde sind. Das wissen wir und das geben wir auch gern zu, dass wir ohne Sünde sind. Wenn ich aber meine, dass meine Auffassung, meine Sicht der Dinge, meine Vorstellung über das Leben in der Gemeinde, die richtigen, die Wahrheit sind, weil ich mich intensiv unter Gebet, vielleicht auch mit Fasten, vielleicht auch im Gespräch mit anderen, um diese Sicht bemüht habe, der bringt indirekt zum Ausdruck, dass er der Auffassung ist, er ist bei einem solchen Vorgehen frei von Sünde und von Sündhaftigkeit. Wir halten es alle für unzumutbar, wenn von einem Papst behauptet wird, er ist in geistlichen Entscheidungen unfehlbar. Aber im praktischen Leben nehmen wir es für unsere Auffassung, für unsere Sicht praktisch in gleicher Weise in Anspruch. Und das ist die Gefahr für die Gemeinschaft, die in Jesus Christus ist, dass wir meinen, dass derjenige, der eben nicht das so sieht, wie ich es nur sehen kann, nicht das rechte Verhältnis zu Gott hat. Aber was soll ich denn nun eigentlich tun? Ich weiß, dass auch dort, wo ich mich aufrichtig unter Gott bemühe, ich nicht frei bin von meiner Sündhaftigkeit? Darf ich denn da überhaupt noch etwas sagen? Darf ich mich dann überhaupt noch hier vorhin hinstellen und anderen etwas über Gott und über das, was ich so sehe und erkannt habe, sagen? Dürfen wir dann überhaupt noch einem anderen verwehren, zu sagen und zu vertreten, was nach unserer Auffassung nicht zum Evangelium gehört, was Irrlehre ist? Ja, wir dürfen es und wir sollen es. Aber wir sollen es tun in der Spannung und in dem Wissen, dass ich selbst nicht ohne Sünde bin und dass ich deshalb auf den anderen, auf die andere angewiesen bin, weil Gott uns als Leib geschaffen hat, der ihn in seiner Ganzheit verherrlichen soll. Und dann wollen wir uns einbringen, aber wir wollen uns einbringen als solche, die um ihre Fehlbarkeit wissen. Und selbst dort, wo ich einer Schwester oder einem Bruder sagen muss, so geht es nicht, darf ich das vielleicht, muss ich das vielleicht, aber immer nur in den Wissen um meine eigene Unvollkommenheit. Immer in dem Wissen, dass es nicht darum geht, den anderen an mich und an meine Auffassung zu binden, sondern an Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaube, wir machen Schluss und das wollen wir uns merken. Es geht darum, wir wollen den anderen binden an Jesus Christus. Eins möchte ich doch noch sagen. Wir werden im nächsten Monat, wollen wir ein Seminar haben und uns da über Fragen der Dienste, der Schwestern und der Brüder in der Gemeinde zu unterhalten, auszutauschen. Auch da dürfen wir nicht erwarten, dass wir alle die gleiche Erkenntnis haben. Aber wir müssen auf der anderen Seite, ja, dazu sind wir einfach gezwungen, als diejenigen, die zusammen sind, ja, irgendetwas machen. Aber dann wollen wir auch das tun und annehmen unter diesem Wissen. Ich bin gerettet durch Jesus Christus und der andere ist gerettet durch Jesus Christus. Und ich bin Sünde behaftet und der andere ist es auch. Aber wir sind verbunden in Jesus Christus. Und da kann ich mich auch mit einem Handhaben von irgendwelcher Erkenntnis abfinden, die ich nicht teilen kann. Ich gehöre trotzdem zu dieser Gemeinschaft und ich kann auch in dieser Gemeinschaft leben, weil es eben nicht darauf ankommt, dass wir alle die gleiche Erkenntnis haben, sondern weil es darauf ankommt, dass wir gleicher Gesinnung sind. Und der Inhalt der gleichen Gesinnung ist das, was uns verbindet. Der andere ist von Jesus Christus angenommen, wie ich angenommen bin. Jesus Christus hat an dem anderen gehandelt, wie er an mir gehandelt hat. Und er will auch an uns gemeinsam weiter handeln und wird es auch tun. Das soll die Gesinnung sein und bleiben, die uns in unserem Herrn verbindet. Amen.